herzlich willkommen. Hier ist die kleine Pause, dein Podcast für mehr Wohlbefinden im Schulalltag. Mein Name ist Martina Schmidt. Ich bin Expertin für Burnout-Prävention, Resilienztrainerin und Coach. Und ich war 25 Jahre Lehrerin und kenne den Schulalltag wie meine Westentasche. Genau deshalb möchte ich dich inspirieren, den Druck herauszunehmen und gut für dich selbst zu sorgen. Dafür teile ich hier im Podcast meine Erfahrungen aus Schule, Lehrkräfteausbildung und Coaching. Und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche dir, dass du dich so richtig wohlfühlst in deiner Haut. Und zwar nicht nur in den Ferien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Schön, dass du dabei bist und jetzt zuhörst. Es geht hier im Podcast weiter mit der Themenreihe zur positiven Psychologie. Es geht um die Bausteine für dein Wohlbefinden, nicht nur im Schulalltag übrigens. Ja, und falls du dich noch gar nicht beschäftigt hast mit positiver Psychologie, dann empfehle ich dir, hör doch mal rein in die Podcast-Folge 111. Da geht es um die Basics und ich stelle dir alle Bausteine für dein Wohlbefinden vor. In den nächsten Wochen werden wir aber auch so nach und nach durch alle Bausteine durchgehen. Und dazu habe ich mir ab und zu auch Expertinnen und Experten eingeladen oder eben Menschen, die das ganz konkret in der Schule umsetzen. Ja, und bevor wir starten, möchte ich dich gerne herzlich einladen zu einem Selbstcheck für dein Wohlbefinden. Den kannst du nämlich auf meiner Webseite kostenlos nutzen. Und den Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Dieser Test, dieser Selbstcheck, der gibt dir Klarheit, an welchen Stellschrauben du drehen kannst, um dich wohlzufühlen in deinem Schulalltag. Also nutz das sehr gerne, viel Freude damit. Ja, und dann starten wir jetzt gleich schon in die Folge heute. Wir sind nämlich im Moment beim Baustein positive Emotionen und da habe ich eine echte Expertin eingeladen, Charmaine Lieberts. Sie ist wirklich Urkölnerin, das wirst du gleich auch hören, und sie hat vor über 20 Jahren die Gesellschaft für ganzheitliches Lernen gegründet. Und seitdem macht sie sich stark für Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Sie sagt, Lachen und Lernen, das ist ein Traumpaar. Ja, und ich hatte schon mal das große Vergnügen, dass ich Charmaine Lieberts bei einem ihrer wirklich tollen, inspirierenden und auch lustigen Vorträge erleben konnte. Und heute im Podcast spricht sie darüber, wie ihr der Humor in die Wiege gelegt wurde und warum es sich in entspannter Atmosphäre besser lernt. Außerdem erzählt sie, dass die Humorbrille helfen kann, den Schulalltag besser zu bewältigen. Und warum Lachen wie Medizin wirken kann. Naja, und außerdem hat sie natürlich konkrete Tipps parat für mehr Humor im Unterricht. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Ja, ganz herzlich willkommen hier im Podcast, Frau Lieberts. Stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor.
Sehr gerne. Erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Einladung, dass ich hier bei Ihrem Podcast mitmachen darf. Mein Name ist Charmaine Lieberts. Ich leite das Institut oder genauer gesagt die Gesellschaft für ganzheitliches Lernen. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, seit, ich glaube, inzwischen 23 Jahren dafür zu sorgen, dass ganzheitlich Lernen in die Schulen kommt, in die Kindergärten kommt. Das heißt, wir machen mobile Fortbildungen, wir machen Seminare, wir machen Vorträge. Kurzum, das Lernen mit Kopf, Herz, Hand und jetzt kommt's mit Humor wieder in die Teams und Kollegien hineinzubringen. So, und das mache ich schon sehr, sehr lange. Von der Ausbildung her bin ich Lehrerin der Sekundarstufe 1, habe eine Zeit lang auch an einer Gesamtschule in Köln gelehrt, war dann 10 Jahre an der Universität in Köln als wissenschaftliche Mitarbeiterin und dann war ich 3 Jahre an der Deutschen Welle in der Redaktion Kultur und Bildung im Bildungsfernsehen. So, und dann habe ich dann vor 26, 25 Jahren diesen kleinen Verein gegründet, diesen gemeinnützigen Verein mit dem Ziel, eben all dieses Wissen, was man so im Laufe des Lebens hat und die Erfahrung, die man einbringt, weiterzugeben in den schulischen Bereich, in den erzieherischen Bereich.
Mhm. Ja, und das machen Sie ja wirklich mit ganz großem Elan. Und der Funke springt ganz schnell über. Ich durfte Sie erleben bei einem Vortrag. Und der hatte den Titel Lachen und Lernen bilden ein Traumpaar. Und mit dem Vortrag haben Sie mich dermaßen gepackt und auch die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht sagen Sie mal, warum bilden denn für Sie Lachen und Lernen ein Traumpaar?
Ja, also Lachen ist für mich erstmal sehr, sehr bedeutsam. Sie müssen wissen, ich bin Tochter eines Kölners. Heißt, im Rheinland geboren und Vater ist zwar schon länger tot, aber für ihn war Humor, glaube ich, auch eine Überlebensfrage nach dem Krieg. Das darf man auch nicht vergessen. Aus dieser Generation heraus gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man resigniert oder aber man packt das Leben jetzt humorvoll und mit einer gewissen Distanz an. Ja. So, und Lachen und Lernen bilden für mich aus vielerlei Gründen ein Traumpaar. Vielleicht das Allerwichtigste ist das Lernen oder sagen wir mal so, Lachen die schnellste Möglichkeit ist, die kleinste und kürzeste Brücke vom Ich zum Du. Und da es beim Lernen immer vom Ich zum Du geht, heißt, wie habe ich, kann ich diese Wissensbrücke vermitteln oder das Wissen über die Brücke schicken, um das genauer zu sagen, ist klar, dass das Lachen und das Lächeln die einfachste und erfolgreichste Methode ist, um Bindungspädagogik zu machen. Und seit der neuen Hirnforschung wissen wir ja, dass es auf die Bindung ankommt im Lernen. Heißt, wenn ich diesen Lehrer oder auch Erzieher, je nachdem, nicht mag, werde ich nicht bereit sein, etwas von ihm auch Sachliches anzunehmen. Das heißt, im Lernprozess spielt die Bindung eine wichtige Rolle. Mhm. Und durch das Lachen und durch das Lächeln erreichen wir ganz kurzfristige Bindung und langfristige Sympathie und damit auch langfristiges Lernen.
Und eigentlich wissen wir das alle, ne? Das ist gutes Allgemeinwissen und wir haben es auch alle schon erfahren, ne? Wie schnell ein Lächeln, ein Lachen eine Brücke schlägt zum anderen. Mhm. Und ich finde es so schön, dass das gleichzeitig auch inzwischen sehr gut erforscht ist. Sie haben gerade Neurowissenschaften angesprochen oder auch die Hattie-Studie, die ja gezeigt hat, dass die Lehrperson der wichtigste Faktor ist für gutes Lernen.
Ja? Ganz genau. Und die Bindung auch zu dieser Lehrperson.
Genau.
Und ich würde gerne einen Soziologen zitieren oder französischen Philosophen, muss man genauer sagen. Das ist Henri Bergson. Mhm. Henri Bergson hat 1859 bis 1941 gelebt. Also doch recht lange und hat sich als erster mit dem Lachen beschäftigt. Mhm. Und ich habe einen auch für unseren Podcast hier ein schönes Zitat herausgeholt, weil es auch sehr poetisch ist, wunderschön. Er sagt, er vergleicht das Lachen wie einen sozialen Gradmesser, wie der Schaum auf den Meereswellen und zitiert, das Lachen entsteht ganz so wie dieser Schaum. Es meldet alle leichten Revolten auf der Oberfläche des sozialen Lebens. Es zeichnet im Nu die beweglichen Figuren dieser Erschütterung nach. Heißt, über die Tatsache des Lachens und Lächelns oder das Vorhandensein dessen in einer Gruppe kann man feststellen, wie hoch die Bindung ist. Oder man kann auch Störungen spüren. Wenn über längere Zeit nicht mehr gelacht wird, könnte es sein, dass Aggressionen sich steigern und keinen Weg finden, rauszukommen. Mhm. Wer lacht mit wem wie lange? Ist auch eine soziologische Frage der Gruppenbildung. Mhm. Und ganz vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen, da wo das Lachen fehlt, in einem Paar, bei einer Freundschaft, in einer Gruppe, in einer Klasse, fehlt die Bindung. Mhm. Und wo die Bindung fehlt, fehlt die Brücke zum Lernen.
Mhm. Total schlüssig und gleichzeitig wird mir auch nochmal bewusst, ja, Lachen gibt es ja in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Und hier im Podcast kommt als nächstes ein Interview mit einem Schulclown. Wir haben ja gerade schon kurz drüber gesprochen. Und dieser Schulclown, der hat mir auch erzählt, dass es am Anfang eine große Sorge der Lehrkräfte war, bevor er in die Klassen gegangen ist, dass er sich über die Lehrkräfte lustig macht. Also dass im Grunde gelacht wird auf Kosten der Lehrerin. Ja? Und da, finde ich, merkt man auch, also Lachen kann so und so sein. Wir können gemeinsam lachen, es kann uns verbinden. Lachen kann aber auch ausgrenzend wirken.
Es kann ja ein Auslachen sein. Ich würde es nicht unbedingt als ausgrenzen, aber Sie haben schon recht. Das ist ein Auslachen, es gibt ein Miteinanderlachen. Und manchmal erlebe ich auch in meinen Seminaren die Frage, ja, Frau Lieberts, was machen wir denn, wenn die nicht mehr aufhören?
Ja, genau.
Also wenn wir letztendlich so einen Pieks gesetzt haben in einen Luftballon und das geht nicht mehr. Mhm. Also sie hören nicht mehr auf. Das ist aber ein ganz klares Zeichen dafür, dass überhaupt ein Luftballon existiert. Das heißt, es hat sich ganz viel angestaut. Mhm. Ja, mhm. Vielleicht an Aggressionen, an Müdigkeit, an, ich weiß es nicht. Und sobald man auch nur einen kleinen Anlass gibt, dann legt es los. So kennen wir das noch oder ich noch aus den Lachkrämpfen, die ich früher als Schülerin hatte. Es ist ewig zwar her, aber ich weiß, dass wenn man mir dann auch noch sagte, nur hör mit dem Lachen auf, ging gar nichts.
Das war das Schlimmste.
Ich wurde regelmäßig rausgeworfen vor die Tür, weil da der Fehler war, Lachen und Lernen gehören nicht zusammen. Das war die Pädagogik des 19., 20. Jahrhunderts. Mhm. Und heute eben wissen wir natürlich, das ist das Beste, was uns passieren kann, wenn wir gemeinsam lachen. Mhm. Das heißt, wir geben dem Ventil, diesem Luftballon, der im Laufe des Lernens natürlich auch ansteigt und immer größer wird, ab und zu mal die Möglichkeit, die Luft rauszulassen und sagen, wir könnten zum Beispiel sagen, okay, nee, jetzt haben wir aber länger nicht mehr gelacht, das gibt's doch nicht, hört mal, ich habe hier was. Das kann eine kleine Humorkiste sein, aus der ich vielleicht unterschiedliche Witze hervorrufe oder ein kleines Rätsel, wie, was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Kinder, wisst ihr das? Nein, Wachsmalstift. So, das ist noch Förderung der Sprache und so weiter. Also da, sowas sollte man sammeln als Lehrperson. Das tue ich auch als Referentin. Mhm. Ja, da, wo ich denke, ach, das ist aber jetzt mal ein kluger Satz oder auch humorvoll, der könnte mir in einem Vortrag weiterhelfen, so sammle ich die. Ja?
Gute Idee. Also Witze sammeln, die ich dann parat habe oder lustige Sprüche. Haben Sie noch mehr konkrete Ideen,
ja,
wie ich meinen Unterrichtsalltag ein bisschen mit Humor anreichern kann?
Ja, es gibt natürlich auch viele Spiele dazu, was man so alles machen kann. Ne? Das gibt es Fingerballett oder es gibt so viele Dinge. Das Dumme ist jetzt nur, dass wir über das Auditive das nicht rüberbringen können. Aber da gibt es in meinem Schatzbuch des Lachens so einige Tipps und einige Vorschläge. Aber vielleicht Tipps, die wir hier jetzt über unser Podcast vermitteln können, wäre, dass man sagt, musst du denn immer einen harten Befehlston haben? Kann es nicht auch sein, dass man so eine heitere Aussprache hat? Man sagt, sag mal, hör mal, du hast mich aber heute ganz schön genervt, ne? Wie kam das denn? Was ist denn los mit dir? Verstehen Sie, wenn Sie schon dabei lächeln, ist Ihre Stimme eine ganz andere. Ganz bedeutsam ist, dass man so humorvolle Bemerkungen oder vielleicht kleine Frechheiten der Schüler nicht als persönliche Angriffe nimmt auf die eigene Autorität. Mhm. Sage ich jetzt mal ganz böse, wenn man das tut, ist die Autorität aber auch wirklich sehr gering. Ja? Und da sollte
die Nerven eben schon zum Verbeißen gespannt. Ne?
Ja, das ist natürlich auch möglich durch viele andere Dinge. Aber dass man sich dann nochmal bewusst wird, Augenblick, ich bin der souveränere Mensch, ich bin der Ältere, ich bin der Erfahrene, was geht hier gerade ab? Mhm. Und dann ein bisschen auf Distanz geht. Und das ist das Schöne, dass Humor hilft, auf Distanz zu gehen. Es gibt auch noch so eine kleine Gedankenübung, die fand ich immer sehr schön, auch bei eigenen Problemen, dass man auf einen 10-Meter-Turm, wissen Sie, im Schwimmbad steigt, in Gedanken, in Gedanken, ganz hoch oben und dann runterschaut auf sein Problem. Heißt, man schafft in Gedanken eine gewisse Distanz und stellt fest, ja, so schwerwiegend ist das doch auch nicht.
Genau, raus aus diesem Tunnelblick. Ne?
Raus aus dem Tunnelblick, eine andere Blickform einnehmen oder vielleicht auch mal dann kurz rausgehen. Das heißt, die humorvolle Perspektive eröffnet viel mehr Lösungswege als die der Wut. Das heißt nicht, dass Wut nicht auch mal gerechtfertigt ist. Mhm. Das will ich mir nicht alles belächeln und Schuwidubab, wissen Sie, so ein bisschen, wir sind ja, ach, sind wir harmonisch. Nein, aber Schüler mögen eine vielseitige Persönlichkeit, nicht eine einseitige.
Und das finde ich an dieser Stelle auch unheimlich wichtig, dass wir auch darüber sprechen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir uns den ganzen Tag über vor Lachen biegen und dass, dass nur die vermeintlich positiven Emotionen, dass das die einzig wahren und richtigen sind. Ja. Es sind ja immer alle Gefühle mit da. Ne? Und das, was Sie gerade angesprochen haben, das war auch schon Thema hier im Podcast, so dieses raus aus dem Tunnelblick und auf einmal erweitert sich meine Perspektive. Das ist ja auch wunderbar erforscht worden durch Barbara Fredrickson mit ihrer Broaden-and-Build-Theorie. Ne? Mhm. Wie also wirklich positive Emotionen mein Wohlbefinden stärken, aber es mir dann auch ermöglichen, meinen Blick wieder zu weiten und auf einmal zu sehen, ach Mensch, es gibt doch auch Dinge, über die ich mal schmunzeln könnte.
Genau, genau. Ja, aus diesem Tunnelblick herauskommen. Und auch eine gute Übung ist, die habe ich oft auch in der Pubertät meines Sohnes immer wieder mal versucht, ist mir aber auch nicht gelungen, glauben Sie mir gar nicht, dass ich habe mich mit dem Lachen zwar beschäftigt, aber immer beherrsche ich es auch nicht. Und gerade je näher ein Problem ist, nämlich das des eigenen Sohnes, verliert man den Humor. Aber es hat mir geholfen, dass ich dann die Humorbrille aufgesetzt habe. Das heißt, eine gedachte Brille. Ja, man setzt sich eben, wie man seine eigene Lesebrille jetzt aufsetzt, einfach eine Humorbrille auf und schaut nochmal durch die Welt oder in die Welt. Und sieht es dann plötzlich ganz anders. Mhm. Und man sollte sich dabei bewusst machen, ich schaffe mir ja eigenes Gift ab. Heißt, inneres Gift, wo ich wütend bin oder das ist ja eine Riesenenttäuschung und so weiter. Das schaffe ich mir ab, wenn ich es mir mit Humor anschaue. Mhm. Ich befreie, nicht abschaffen, ich befreie mich von diesem Gift, der mich ja selbst, das mich ja selbst vergiftet. Mhm. Die Wut vergiftet einen ja selbst, wenn man sauer auf irgendein Kind ist oder die Eltern oder überhaupt die Kollegen. Das kann man mal eine kurze Zeit machen, aber dann muss man aufhören.
Genau. Und da, finde ich, wird auch wieder deutlich, alle Gefühle sind wichtig. Ne? Ja. Also klar, ich kann mich auch mal ärgern und manchmal bewegt mich der Ärger dann ja auch dazu, dass ich was verändere, dass ich merke, also hier platzt mir der Kragen, so geht das nicht. Ne? Ja, genau. Und da hatten Sie auch in Ihrem Vortrag so ein schönes Bild, das habe ich mir so abgespeichert, die beiden Koffer mit dem Humor und mit dem Ernst. Wollen Sie das mal erzählen? Weil das,
ja,
das
ist wirklich gerne.
Wunderbar.
Mhm. Ja, also ich bin seit Jahren, Jahrzehnten davon überzeugt, dass man als Mensch, egal jetzt, glaube ich, Lehrer oder was man beruflich macht, mit zwei Koffern unterwegs ist. Der eine Koffer ist der Koffer des Ernstes, wo man also vielleicht als Lehrer dann auch ganz ernst und eine Ansage macht und verbietet. Und ich glaube, da haben wir in der Pädagogik genügend mitbekommen, so auch in unserer Ausbildung. Und wir sind nur dann im Gleichgewicht, wenn der andere Koffer in der anderen Hand gleich schwer ist. Und ich behaupte mal, in unserem Schulwesen oder Lehrwesen, das ist an der Uni im Übrigen nicht viel besser, ist dieser Koffer noch nicht gut genug gefüllt. Das ist der Koffer des Humors. Sind beide im Gleichgewicht, dann führe ich ein relativ harmonisches Leben. Und ich muss eines wissen, das ist das Wichtigste an diesen beiden Koffern. Erstens, dass ich den Humorkoffer auch wieder immer wieder mal auffülle. dass ich mich von meinem Leid und Ernst im Leben nicht so beeinflussen lasse, dass ich gar nicht mehr lachen kann. Dass ich also feststelle, oh, ich habe lange nicht mehr gelacht, was könnte ich tun, wo könnte ich mir das Lachen wiederholen, ob es in einem Film ist oder in einem Buch oder im Austausch mit Menschen. So, was ich aber sagen wollte, ist, das Allerwichtigste ist, dass ich selbst die Knöpfe dieser Koffer öffne. Ich selbst habe den Schlüssel dazu, weil ganz oft in Vorträgen sagt mir jemand, ja, Frau Liebert, Sie haben das Glück, Sie hatten einen kölschen Vater, haha, hihi, hoho, Sie können das alles und Ihnen passiert auch immer was Witziges, wenn Sie das so in den Vorträgen erzählen. Ich möchte Ihnen da nur sagen, mir passiert nicht öfter etwas Witziges als Ihnen. Den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ganz im Gegenteil. Ich achte mehr darauf. Das heißt, ich öffne den Koffer. Ich kann beispielsweise eine Zugfahrt nur mit dem Ernstkoffer machen und mich wahnsinnig ärgern über die Deutsche Bahn, die wieder zu spät kommt oder der Zugbegleiter nicht kommt oder ach, was weiß ich, oder irgendwie einer einen Koffer in die Fersen schiebt und oder aber ich setze meine Humorbrille auf in Köln am Hauptbahnhof und denke mir so, das wird ja jetzt heute eine witzige Zugfahrt. Und wenn Sie diesen Koffer geöffnet haben, glauben Sie gar nicht, wie oft man in der Deutschen Bahn auch lachen kann. In sich gekehrt natürlich, nicht jemanden auslachen, das meine ich nicht. Aber in sich gekehrt, schmunzelnd über diese Begebenheit, über eine andere Begebenheit so, und damit füllen Sie natürlich Ihren Humorkoffer. Und es ist nicht der Humor, oder sagen wir so, der Humor kommt nicht von außen. Der kommt nicht die Tür herein, sagt, schönen guten Tag, hier bin ich, sondern Sie lassen ihn rein, wenn Sie diesen Koffer und die Humorbrille aufsetzen.
Ja, da fällt mir so ein schöner Spruch ein, der heißt, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich.
Wunderbar.
Und da sind wir eben auch bei dieser Brille. Und was Sie gerade über die Deutsche Bahn erzählt haben, können wir ja nahtlos übertragen auf den Schulalltag. Da denke ich auch, also so wie ich auf der Deutschen Bahn ausgeliefert bin, mit was auch immer, bin ich ja manchmal auch von meinem Gefühl her so den Rahmenbedingungen in der Schule ausgeliefert. Also da kann einem schon wirklich manchmal das Lachen im Hals stecken bleiben.
Das glaube ich,
ja. Na? Und dann trotzdem zu sagen, ja, aber ich habe es immer noch in der Hand. Ne? Wie schwer wird der Koffer mit dem Ernst? Und wie oft fülle ich meinen Humorkoffer auf? Und lassen Sie uns doch auch mal darüber sprechen, warum Lachen auch in Schulteams, also im ganzen Kollegium, so wichtig sein kann und wie wir auch das reinholen können. Da haben Sie bestimmt auch ein paar gute Ideen, bin ich mir sicher.
Ja, das ist eigentlich wieder das gleiche Problem. Genau wie ein Team auch. Wir haben ja jetzt irgendwann das Fußballspiel heute Abend. Ein Team, ein Kollegium, nichts anderes ist es ja. Erfährt stärkere Bindung, desto öfter man miteinander lacht. Nicht übereinander, sondern miteinander. Heißt, eine Gelassenheit hineinbringen in ein Kollegium, eine angenehme Situation schaffen, bedeutet, dass Kolleginnen gerne kommen in diese Veranstaltung, in diese Treffen und nicht das Gefühl haben, oh, da müssen wir jetzt wieder hin, oh, und jetzt nach dem Unterricht, jetzt auch noch das, jetzt auch noch eine Besprechung. Freude führt dazu, in Anführungsstrichen fast schon zu Suchtverhalten, in Anführungsstrichen, dass man sagt, Mensch, kommst du auch, mit dir kann man so viel lachen. Ja, also dafür sorgen, dass man Personen, die viel lachen, fördert, dass man sie nicht auslässt. Es gibt ja einige, die nicht ernst genommen werden, auch in Kollegien, weil sie so viel lachen. Sondern dass man die Haltung hat, wie schön, dass die Kollegin da ist, die so viel Lachen hier reinbringt. Zu vielleicht auch ein Kompliment, Mensch, Frau Meier, das ist ja toll, mit Ihnen kann man so wunderbar lachen. oder auch das hervorholen und sagen, hat denn da jemand irgendeinen Witz dazu? So, das ist jetzt meine ernste Position. Wir haben schon wieder eine neue Bestimmung. Wie können wir damit auch humorvoll umgehen und sie trotz allem umsetzen? Ja, der Kölner ist da sehr klug.
Das ist ja mal ein ganz anderer Ansatz. Haben Sie da ein konkretes Beispiel?
Was wüsste ich denn da? Also, ich habe ein Beispiel, und da sehen Sie, wie meine Sozialisation war, meines Vaters. Das ist aber schon ganz lange her. Er wurde irgendwann, ich war Pubertierende, saß neben ihm und ich glaube, er war mir hauptberuflich peinlich, dieser Mann. Auf jeden Fall saß ich neben ihm und er fuhr über eine Brücke in Köln und wohl etwas zu schnell. Der fuhr nie zu schnell, aber vielleicht waren es 10 Kilometer. Kurzum, er wurde angehalten von einem Polizisten, der ihn darauf aufmerksam machte, dass ja auf diesem Schild, wo er zufällig auch zum Halten gekommen war, die Geschwindigkeitsbegrenzung, ich weiß jetzt nicht, von 50 Kilometer stand. So, also Sie sehen doch das Schild da, Sie müssen 50 fahren, also Verkehrsordnung und so weiter. Woraufhin mein Vater dieses Schild anstachte, der Polizist an der Autotür stehend auf die Antwort wartete, die mein Vater sehr langsam gab. Dadurch habe ich gelernt, dass Humor gelassen ist. Die Wut antwortet ja sofort. Ne? Die hätte dann gesagt, was fällt Ihnen denn ein? Oder ja, okay, oder irgendwie sowas. Mhm. Sondern mein Vater ließ sich Zeit, schaute den Polizisten längere Zeit an, der kurz vorm Platzen war, und sagte, ach, Entschuldigung, ich dachte, das wäre für Fußgänger. Woraufhin dann der Polizist, der kein Kölner war, sondern mehr so preußischen Charakters, preußischer Beamtencharakter, sagte, wenn Sie das zurücknehmen, kostet es weniger. Auch da hielt mein Vater inne, ließ sich das durch den Kopf gehen, durch die humorvolle Brille und sagte, und wenn ihr zweimal zurücknehme, kostet das dann ja nichts mehr? So. Und das gab natürlich ein saftiges Protokoll, das ist klar. Da gab es also ein heftiges Knöllchen, wie man hier in Köln sagt. Und später fragte ich meinen Vater, warum hast du das gemacht? Du wusstest, hast doch beim ersten Mal schon gespürt, dass er kein Rheinländer ist. Ein Rheinländer hätte gesagt, ach, der Witz ist gut, dem Fahrradfahrer. Ne? Mhm. Und da sagte mein Vater, lass dir nie das Rückgrat brechen. Niemals. Mhm. Und bedenke, dass eine Therapie teurer ist als jetzt das Knöllchen. Da denke ich noch so oft drüber nach. Heißt, sag deine Meinung, damit du nicht frech bist oder so. Mach es doch humorvoll. Sag, oh Mensch, ich dachte, das wäre für Fußgänger oder irgendwie sowas. Da kann sie ja keiner für anzeigen.
Ja.
Und trotzdem flutschte er da durch dieses furchtbar engmaschige Korsett eben einer Verkehrsregel. So, und da könnte man manchmal auch etwas gelassener und humorvoller an bestimmte Regeln gehen, die man dann trotzdem einhalten muss. Absolut, aber so, dass man daran nicht erkrankt.
Ja, also ich kriege den Punkt. Und Sie bringen mich auf was ich auch oft sage, wenn ich Schulteams begleite, gerade wenn es dann darum geht, ja, aber wir haben ja so viele Vorschriften und wir müssen doch jetzt noch wieder diesen Arbeitsplan schreiben und wir finden das so unsinnig und dann ist Abgabetermin und so weiter. Dann sage ich oft, da hilft die Frage, was ist das Schlimmste, was uns passieren kann? Mhm. Und da kann man eigentlich auch so richtig schön ins Fantasieren gehen. Also wir machen das dann oft sehr ernst, was ist das Schlimmste? Und dann merkt man am Ende, ja, das eigentlich kann uns ja fast gar nichts passieren. Die meisten sind ja verbeamtet. Was soll schon passieren, außer dass man vielleicht mal zum Gespräch gebeten wird? Mhm. Aber da denke ich jetzt gerade, man könnte das Ganze auch mal ein bisschen humorvoller angehen und es vielleicht wirklich mal so aufblasen. Oh, was könnte uns da Schlimmes passieren, um dann zu merken, naja, und wenn wir es jetzt vielleicht eine Woche oder zwei Wochen später abgeben, die Welt wird schon nicht untergehen, deswegen.
Genau, oder super Idee, wir haben noch eine Verordnung, Leute, das glaubt ihr doch wohl nicht. Ja. Wie gehen wir jetzt damit um? lasst uns das locker. Also es ist auch die Frage der Führungspersönlichkeit in dem Augenblick.
Absolut, ja.
Wenn sie also schon beginnt mit, es darf doch wohl nicht wahr sein, ja, da haben wir doch schon die 100. Verordnung, es steht mir bis hier, werden alle einstimmig der Meinung sein, ja, das ist wirklich ungeheuerlich. Da hat also derjenige, der ein solches Team leitet, eine große Verantwortung.
Absolut.
Wer macht das? Und wen wähle ich dazu? Ich könnte das ja auch wählen. Ich könnte eine humorvollere Person wählen. Ja, und ich könnte als Absichtserklärung immer wieder sagen, Leute, es ist eine furchtbar ernste Sache, aber können wir den Humor bitte nicht vergessen?
Ja.
Können wir ihn trotzdem daran teilhaben lassen? Irgendwie ist es ja wieder total witzig, was sich die Bezirksregierung da ausgedacht hat. Darf ich das mal vorlesen? Das ist total witzig. Der Ernst ist allerdings, dass wir es umsetzen müssen.
Genau.
Mal gucken, wie wir das machen.
Ja, ich hatte so eine tolle, Schulleiterin, die sagte an solchen Stellen dann immer, also ich könnte ja schon wieder aus der Buchse springen. Und dann lachte sie sich erstmal kaputt, ne? Und dann kam dann eben, was dann eben so kommen musste. Aber allein schon das hat uns immer so eingestielt, dass wir auch gedacht haben, oh Mann, ne? Und man merkt es wirklich, man geht dann anders rein. Und ich finde es schön, dass Sie jetzt so ein paar Beispiele gesagt haben, die dann auch vielleicht sich wirklich in der Konferenz abspielen können, im Lehrerzimmer. Und gleichzeitig denke ich, es ist eben auch wichtig, auf dem Schirm zu haben, wir brauchen auch Gelegenheiten, wo wir uns außerhalb von Schule begegnen. Ja. Wo wir gemeinsam lachen können. Ich denke zum Beispiel gerade an einen unserer Kollegiumsausflüge, wo wir gepaddelt sind. Und wir konnten das alle nicht. Und was haben wir uns kaputt gelacht? Da denke ich heute noch dran und muss
grinsen.
Tolle Idee. Also sowas. Da ist es nur gerade in ganz vielen Schulteams so, dass viele sich dermaßen überlastet fühlen, dass sie sagen, das ist für mich einfach nur noch ein zusätzlicher Termin. Nee, möchte ich nicht.
Und vor allen Dingen, wenn man Familie hat. Ne?
Genau, ne? Und dann findet sowas vielleicht noch am Wochenende statt oder am Nachmittag, wo man Kinderbetreuung braucht. Und da finde ich es auch nochmal ganz wichtig, dass wir rausstellen, ja, es ist vielleicht erstmal ein zusätzlicher Termin, aber es bringt nachhaltig so viel und führt dazu, dass ich mich viel wohler fühle in diesem Team.
Es wäre auch eine Überlegung, ob man, ich bin jetzt keine Lach-Yoga-Trainerin, dass man vor solchen Treffen vielleicht eine kurze Lach-Yoga-Übung macht. Wenn man allerdings viele Kollegen hat, die das ablehnen, dann kann das kontraproduktiv sein.
Das ist so.
Also es muss, wenn, muss es jemand sein, der es richtig gut anleitet.
Das stimmt. Ja? Wir hatten schon eine Lach-Yoga-Trainerin hier im Podcast, die Carmen Goglin, werde ich auch mal verlinken hier in den Shownotes. Und ja, die vertritt natürlich denselben Standpunkt. Ja klar, also man muss schon davon überzeugt sein. Aber vielleicht bietet man es auch einfach nur für eine kleine Gruppe an und die anderen werden neugierig, die nicht dabei sein können und sagen, irgendwann können wir vielleicht dazu stoßen. Mhm. Aber alleine schon so das im Blick zu haben, das ist wichtig, mit was für einer Haltung wir hier reingehen. Wir sitzen das jetzt hier nicht einfach ab, sondern wir versuchen da für uns alle einen Gewinn rauszuziehen.
Genau.
Ja, das finde ich ganz wichtig.
Und wir müssen gesund dabei bleiben. Das heißt, Gesunderhaltung meiner eigenen Psyche. Und es ist ja inzwischen durch die Medizin des Lachens auch schon längst klar, also die Gelotologie, das Lachen, ich will jetzt nicht sagen gesund macht, aber auch uns gesund erhält. Mhm. Also es wäre Charlatanerie zu sagen, nur weil du Lach-Yoga machst oder viel lachst im Leben, wirst du niemals Krebs haben. Also das ist natürlich alles eine Unverschämtheit. Aber ich begleite meine Seele und mein Ich viel, viel besser, wenn diese beiden Koffer, von denen ich eben sprach, gut gefüllt sind und ich darauf achte, dass ich im Gleichgewicht bin. Das ist natürlich ganz wichtig. Was das Lachen medizinisch mit uns macht, da gibt es ja so einige schulmedizinische Untersuchungen, die gemacht worden sind und wo wir heute wissen, dass Lachen Endorphine freisetzt, also Glückshormone. Und wir wissen, wenn ich mich wohlfühle, auch als Schüler oder unter Kollegen, dass dann meine Lernbereitschaft, der Transport zwischen den Neuronen, also den Verbindungsstücken der Neuronen, viel, viel besser läuft. Mhm. Wir steigern, das wissen wir, unser eigenes Immunsystem. Heißt, Das Lachen erhöht die Anzahl und die Aktivitäten von Killerzellen und Antikörpern, die also erforderlich sind, um uns gegen Viren und Bakterien zu wehren. Und Lachen verbessert das Atmungssystem. Ich könnte jetzt ganz, ganz viel erläutern, aber das ist dann vielleicht etwas zu langweilig. Aber Atmung.
Ganz und gar nicht. Ich finde das sehr, sehr spannend.
Ja, Atmung ist ganz bedeutsam im Lehrberuf, ja, weil durch das Sprechen, ich weiß das auch als Referentin, irgendwann die Lunge ganz schwer beansprucht wird. Wenn wir aber lachen, frei weg heraus, also lauthals dieses Ha, wie wir es im Lach-Yoga machen, dann befreien wir uns auch, sag mal, von dem Staub in Anführungsstrichen, der sich so im Laufe des Alltags bei uns festgesetzt hat. Ja. Also es gibt noch viele weitere positive Aspekte des Lachens. Eigentlich gibt es gar keine negative. Und ein Sprichwort aus Arabien sagt, das finde ich sehr schön, zwischen Lachen und Spielen werden die Seelen gesund. Zwischen Lachen und Spielen werden die Seelen gesund.
Sehr schön.
Und auch wir als Erwachsene, damit meine ich jetzt kein Lego-Spiel oder irgendwie sowas, wenn wir spielerisch auch mal mit unserem Leben umgehen, mit einer gewissen Gelassenheit und nicht einem verbitterten Ernst, werden wir ja auf die Gesundheit unserer Seele achten.
Ja, und im Spielen steckt ja auch immer dieses Zweckfreie. Und nachdem wir jetzt so viel drüber gesprochen haben, wie gut Lachen uns tut, wie gesund es ist und wie sehr es ja die Beziehungsfähigkeit fördert, finde ich dann auch nochmal ganz wichtig zu sagen, man kann auch einfach lachen ohne Grund. Also es wäre schade, wenn jetzt Menschen losgehen und sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt mal lachen, weil, sondern eigentlich ist das ja wirklich was wir ganz ursprünglich tun.
Genau. Gehen Sie doch einfach mal ein bisschen lächelnd einkaufen, zum Beispiel.
Genau.
Was passiert dann? Also ich hatte eine Übung, das war in einem Lehrgang. Ich halte ja dreitägige Lehrgänge zum Thema Lachen und Lernen bilden ein Traumpaar. Das war irgendwann in München und da habe ich die Teilnehmer rausgeschickt und habe ihnen gesagt, ihr geht jetzt auf die Suche nach dem Lachen. Und dann haben die mich also erstmal alle fassungslos angeguckt. Und kamen aber lachend wieder in das Seminarhaus herein, nach etwa, ich glaube, anderthalb Stunden dauerte die Übung. Das heißt, sie sollten im Alltag das Lachen und Lächeln finden und haben dann beobachtet, sind viel aufmerksamer geworden im Hinblick auf dieses Lachen und Lächeln, stellten fest, es ist entweder sehr wenig da oder sehr viel dort. Und ich kann es hineinbringen. Das ist doch eine nahezu unvorstellbare Situation, dass Sie, wenn Sie in einen Raum treten und lächeln, das Eis brechen, was da ist, das ist eine unglaubliche Macht, in Anführungsstrichen, und ein unglaubliches Wundermittel. Okay. Wenn Sie also das Eis brechen wollen, gehen Sie lächelnd in einen Elternabend. Ja, hallo, liebe Eltern, wie schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. So, das sollte natürlich echt sein. Sonst merken die Eltern, ach, die hat wieder irgendeinen Kurs belegt oder irgendwas. Versuchen Sie das dann so zu polen, dass Sie sagen, ja, es ist ja auch schön, neue Leute kennenzulernen oder in ihren Gedanken sich so zu polen, dass die ernsten und vielleicht auch aggressiven Gedanken, auch so ein Mist wie der Elternabend, in den Koffer reingehen und da geschlossen werden und den anderen Koffer öffnen. Ja.
Also die innere Haltung dahinter finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und auch da macht natürlich unser Körper wieder ganz viel. Also hier im Podcast habe ich ja immer das Motto, Schultern runter, lächeln, atmen. Und das ist nicht nur was auf meine Umwelt wirkt. Ne? Klar, Spiegelneuronen, es wird zurückgelächelt. Aber erstmal, wenn ich darauf achte und das auch eine ganze Weile bewusst durchhalte, macht das ja auch was, diese Körperhaltung mit meinem Inneren.
Natürlich.
Ne? Wenn ich das zum Beispiel vor dem Elternabend wirklich praktiziere, dann gehe ich da auch schon mit meinen Gedanken und Gefühlen ganz anders rein.
Genau.
Ne? Das wäre so ein Spruch von mir. Und ich würde Sie zum Abschluss gerne fragen. Erstens würde ich Sie gerne fragen, ob es noch irgendwas Wichtiges gibt, was Sie unbedingt noch loswerden möchten. Dann wäre jetzt die Gelegenheit.
Nein, gut, ich könnte natürlich ganz lange referieren, aber das werde ich niemandem im Podcast antun. Sie werden ja irgendwo noch zeigen, wo man eventuell dann auch Vorträge mit mir buchen kann. Ich bin allerdings dieses Jahr noch ausgebucht und ja. Im nächsten Jahr gibt es dann von mir auch wieder Lehrgänge und Vorträge zu dem Thema.
Das verlinken wir auf jeden Fall alles in den Shownotes. Auch Ihr Buch werden wir verlinken. Nett. Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja lieb. Klar. Ich habe vielleicht noch einen Spruch, der mir sehr bedeutsam ist. Das ist von Christian Morgenstern. Und ich habe meinen eigenen Lieblingsspruch, wenn wir noch die Zeit haben.
Die Zeit, die nehmen wir uns.
Gut, also einmal von Monsieur Morgenstern, der sagt, Lachen und Lächeln sind Tore und Pforte, durch die viel Gutes in den Menschen hineinhuschen kann.
Wow.
Schön, ne?
Ja.
Lachen und Lächeln sind Tore und Pforte, durch die viel Gutes in den Menschen hineinhuschen kann.
Sehr ja, schön.
Mein Motto ist eigentlich das, auch was ich im Vortrag als Titel habe, ist Lachen und Lernen bilden ein Traumpaar.
Ach ja. Ausrufezeichen. Ja. Das ist also Ihr Motto, dass Sie auf alle Schultüren schreiben möchten.
Auf alle Schultüren. Ich würde das auch im Kindergarten, ich würde auch an der Universität. Die Schule verhält sich gar nicht so anders als viele andere Gruppen. Also da ist der Humor abhandengekommen. Wobei hier im Rheinland, behaupte ich mal, ist er stark vorhanden.
Ist das so?
Ja, ja, ja.
Okay, da haben Sie ja Glück gehabt.
Ja,
kann man sagen. Da haben Sie ja Glück gehabt, das ist ja schön.
Man muss ihn aber auch pflegen.
Das ist richtig. Und man muss ihn auch bemerken.
Genau.
Man muss ihn auch bemerken, wenn er denn da ist. Ne? Genau.
Und das ist wie so ein kleiner Sauerteig.
Ah ja, das heißt?
Der
muss gefüttert werden.
Der muss umsorgt, geliebt, gefüttert. Also einfach wissen, boah, mein Humor ist etwas so Wichtiges, so Bedeutsames für mich, dass ich ihn immer wieder füttern muss.
Ja, der darf genährt werden.
Ne? Dass der Ernst ihn mindern könnte, heißt wie gesagt, nicht, dass es nicht viele ernste Situationen gibt, natürlich.
Absolut. Dann komme ich zu meiner Abschlussfrage. Und das ist einfach die Frage an Sie. Wie verbringen Sie am liebsten eine kleine Pause?
Wie verbringe ich am liebsten eine kleine Pause? Am allerliebsten in der freien Natur. Ich wohne hier mitten in der Innenstadt, habe es aber mit dem Fahrrad nicht weit zum Stadtwald. Dort im Grün, es ist natürlich eine ganz andere Luft, tief einatmen, vielleicht auch, je nachdem, wenn ich Zeit habe, walken. Nehmen wir aber mal an, wie es jetzt bei den angedrohten Gewittern oder so sein könnte, dass es regnet. Dann bleibe ich zu Hause, es ist ja erstmal nur eine kleine Pause, schaue aus dem Fenster, um einen Weitblick zu haben, einfach mal aus der Sachlage heraus, aus dem Schreibtisch oder so, weg, einfach raus aus dem Fenster und beobachte dort, ich bin aber mitten in der Innenstadt, die Passanten. Und das finde ich meist auch sehr, sehr lustig, wer mit wem was wo, wer was anhat, wer was trägt und welche Kontakte und die Körperhaltung, die sagen ja auch so viel. Also es ist dann ein Blick aus dem Fenster und beobachten, schmunzelnd beobachten.
Sehr interessant. Ja, vielen Dank für diesen Einblick und vielen Dank für dieses schöne Gespräch, Frau Lieberts. Hat mich sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich habe mich gefreut, dass ich bei Ihnen sein durfte.
Das war eine weitere Folge meines Podcasts, Die kleine Pause. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich über deine Weiterempfehlung an Kolleginnen und Kollegen, für die das Thema auch interessant sein könnte. Damit trägst du auch dazu bei, mehr Wohlbefinden in den Schulalltag zu bringen. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.